Lukas Kapitel 8, Abvers 22. Hört Gottes Wort. Und es geschah an einem der Tage, dass Jesus in ein Boot stieg, er und seine Jünger. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein. Und es fiel ein Sturmwind auf den See und das Boot füllte sich mit Wasser. Und sie waren in Gefahr. Sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers, und sie legten sich und es trat Stille ein. Er aber sprach zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen? Und sie fuhren nach der Landschaft der Gerasener, die Galiläa gegenüber liegt. Als er aber an das Land gestiegen war, kam ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der Dämonen hatte und seit langer Zeit keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Denn öfters hatte er ihn gepackt und er war gebunden mit Ketten und Fußfesseln und bewacht worden. Und er zerbrach die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Wüsten getrieben. Jesus fragte ihn aber und sprach: Was ist dein Name? Er aber sprach: Legion, denn viele Dämonen waren in ihm gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort eine Herde von vielen Schweinen, die an dem Berg weideten. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Die Dämonen aber fuhren von dem Menschen aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und ertrank. Als aber die Hüter sahen, was geschehen war, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Die Leute aber gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzend. Und sie fürchteten sich. Die es aber gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Und die ganze Menge aus der Umgegend der Gerasener bat ihn, von ihnen wegzugehen. Denn sie waren von großer Furcht ergriffen. Er aber stieg in das Boot und kehrte wieder zurück. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Er aber entließ ihn und sprach: Kehre in dein Haus zurück und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Und er ging hin und rief aus durch die ganze Stadt, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Soweit Gottes Wort. Unser Vater, wir beten, dass du dein Wort segnest und meine Rede gebrauchst und das Nachsinnen unser aller Herzen auf dich ausrichtest. In Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne wieder hin. In meiner Kindheit, die in weitere Ferne rückt, aber in meiner Kindheit war eine meiner Lieblingszeichentrickserien Vicky und die starken Männer. Manche von euch haben keine Ahnung, wovon ich rede. Ich hoffe, dass es wenigstens eine Person unter euch gibt, die innerlich jubiliert. Vicky ist ein kleiner, zahmer Junge, der in einem Wikingerdorf aufwächst. Und was die Wikingermannschaft um seinen Vater, ich glaube, er hieß Halve, was diese Mannschaft um seinen Vater von dem kleinen, sehr unscheinbaren Jungen überzeugt, ist, wie clever er ist, wie klug. In vielen bedrohlichen Situationen findet er Auswege. Es ist immer wieder so, dass die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt kommt und es führt die Mannschaft, die Wikingermannschaft, zu großen Erfolgen. Und das macht die einzelnen Folgen natürlich immer spannend, denn es gibt ein Dilemma, es gibt ein Problem und irgendwann im richtigen Moment kommt Vicky mit der richtigen Idee und die Idee ist das Zentrum der ganzen Folge natürlich. Und die Wikinger gehen nach Hause und triumphieren. Das ist Vicky. Lässt sich auf YouTube nachschauen, immer noch. Allerdings ist es so, dass unsere Lebenswirklichkeit sehr oft ganz anders aussieht. Das wissen wir alle. In diesen beiden Abschnitten werden Menschen vor ein Problem gestellt. Es gibt zwei Abschnitte in unserem Text und zwei Probleme. Und beide Probleme haben gemein, dass es menschlich gesehen keinen Ausweg gibt. Es ist unmöglich, eine Lösung zu finden für Menschen. Und das Wort unmöglich kann in den falschen Momenten unglaublich hoffnungslos erscheinen. Unmöglich. Wie sieht es bei dir aus? Vielleicht wirst du in deinem Leben in einem bestimmten Bereich oder vielleicht fühlst du in allen Bereichen in die Enge getrieben. Vielleicht ist das Problem noch so weit entfernt, dass du sagst, du hast noch genug Spielraum und du sagst dir, es gibt zwar Dinge in meinem Leben, die sind problematisch, die kann ich nicht bewältigen, aber ich denke noch nicht drüber ständig nach. Aber vielleicht gibt es auch eine Art von Enge in deinem Leben, die so nah an dich herangekommen ist, dass es dir gefühlt den Atem nimmt. Und dann entgleitet dir die Kontrolle und du stehst ohne Auswege da. Bist bewegungsunfähig und es gibt keine Wiki-Idee, wie es sich lösen lässt. Ich befürchte, dass sich dieses Szenario für vielleicht alle oder die allermeisten von uns traurig bekannt anfühlt. Bewegungslosigkeit, weil es keine Lösung gibt. Und wenn wir unseren Blick auf die Bibel richten, dann sehen wir, dass diese furchterregenden und ja unmöglich zu lösenden Situationen Schauplätze von Gottes Macht werden. Schauplätze für Gottes Macht und dass aus diesen Situationen Glaube erwächst. Das sehen wir vor allem in den Geschichten unseres Herrn Jesus Christus. Die ganze Botschaft der Bibel könnten wir anhand dieser Wahrheit erzählen. Wo du aufhörst, beginnt Gott. Wo wir aufhören, da beginnt Gott. Wo wir drohen, zu nichts zu werden, wird Jesus alles. Wer hat wirklich das Sagen, wenn es wirklich mal keinen Ausweg mehr gibt? Wer hat dann das Sagen? Wir wollen unser Auge auf Gottes Wort richten und drei Wahrheiten heute Morgen betrachten. Die erste Wahrheit ist folgende: Wenn Ohnmacht uns erdrückt, zeigt Jesus seine göttliche Herrschaft. In diesem ersten Abschnitt, wie wir gelesen haben, sehen wir Jesus unterwegs im Boot mit seinen Jüngern. Und es war vermutlich ein langer Tag, wenn wir das Leben Jesu so nachverfolgen, ergibt es Sinn. War ein langer Tag, an dem er vieles getan hat. Und während sie im Boot sind, passiert Jesus das Menschlichste überhaupt. Er schläft ein. Er schläft ein. Nach einem langen und intensiven Tag. Und das ist eine der mehrerer Stellen im Neuen Testament, der vielen Stellen, wo wir klar und deutlich sehen, wie wahrhaftig menschlich Jesus ist. Überleg dir das mal. Jesus wird hungrig und er isst, er wird müde und schläft und natürlich wird er auch betrübt und weint. Der Sohn Gottes ist wahrhaftig Mensch. Und dieser Text lädt uns ein, diese Wahrheit neu zu bekennen. Nichts ist menschlicher als Ermüdung. Nichts ist menschlicher als Ermüdung und das Bedürfnis nach Schlaf. Das ist die eine Wahrheit, die wir hier im Hinterkopf behalten müssen. Aber die andere Wahrheit in dieser selben kleinen Episode strahlt genauso hervor. Jesus ist wahrhaftig Mensch, aber genau in dieser Situation gewöhnlicher Schwäche erweist Jesus und zeigt uns den anderen Aspekt seines Charakters, seines Wesens. Und das sehen wir in diesem bedrohlichen Moment. Ein plötzlicher Sturm kommt auf in Vers 23 und wenn man die Kommentare dazu liest, liest man sehr häufig, es passt sehr gut zu diesem See Genezareth, auf dem wir uns hier befinden, denn er liegt unterhalb des Meeresspiegels und ist umrandet von Bergen und die klimatischen Bedingungen wirken sehr leicht so zusammen, dass plötzliche Stürme sehr gewöhnlich sind in dieser Region. Also ein plötzlicher Schreck und das kennen wir doch auch, wenn ein Schrecken plötzlich uns überfällt. Diese Woche hatten wir eine große Spinne in unserem Badezimmer.
Und meistens ist man nicht darauf vorbereitet. Man läuft ahnungslos in das Badezimmer und auf einmal, ja. Und ich sage jetzt mal so, keiner von uns in unserem Haus ist Fan davon, damit umzugehen. Und meistens ist der Schreck, der sehr präsent ist, dann der noch dem hinzufügt, man ist erschrocken und man muss damit umgehen. Also ein schreckhafter Moment. Es gibt nichts Furchteinflößenderes als beklemmende Momente, auf die wir überhaupt nicht vorbereitet sind. Und es ist nicht nur der Fall bei Spinnen, die alle sehr harmlos sind, egal wie sehr wir uns vor ihnen fürchten. Wir haben das Problem gelöst. Sondern es trifft vor allem auf die Nachrichten in unserem Leben zu, die besonders gravierend sind. Denn die schlechtesten Nachrichten in unserem Leben kommen sehr häufig absolut unerwartet. Absolut unerwartet und plötzlich. Und so natürlich auch für die Jünger. Das Boot füllte sich mit Wasser in Vers 23 und sie waren in Gefahr. Und gleich wird deutlich, dass die Jünger nicht so zuversichtlich waren, wie sie hätten sein sollen. Das sehen wir an Jesu Frage. Aber immerhin wenden sie sich an die richtige Adresse. An den schlafenden Jesus, der, wie Markus uns übrigens noch hinzufügt, auf einem Kissen lag. Interessantes Detail. Der müde und erschöpft ist und der erst geweckt werden muss. Und die Jünger gehen zu ihm hin und sagen, Meister, Meister, wir kommen um. Also nicht gerade eine unklare Ansage. Sie sagen, es geht hier um unser Leben. Das ist genau das Wort, das hier verwendet wird. Wir kommen um. Wir vergehen. Wir werden vernichtet. Und als Christ wirst auch du, ja, als Christ wirst auch du in Bedrohung kommen und vielleicht sogar in Momente, in denen der Tod viel näher kommt, als wir es ertragen können. Und daran ändert unsere Beziehung zu Christus nichts. Wir müssen es immer wieder sagen. Unsere Beziehung zu Christus ändert nichts daran, dass es Momente gibt, in denen wir unter größte Bedrohung kommen. Aber was ist der entscheidende Unterschied für die Jünger hier und für uns? Wer sitzt im Boot? Wer sitzt im Boot? Das macht den Unterschied. Es ist eine absolute Fehlannahme, davon auszugehen, dass ein Leben als Christ ein Leben ohne Schwierigkeiten ist. Menschen, die in der Bibel Gott gehorchen, denkt mal an zahlreiche Beispiele, verrennen sich ständig in große Schwierigkeiten. Aber die Frage ist, kennen wir Gott inmitten der Schwierigkeiten? Ist Jesus mit im Boot? Also es geht nicht darum, ob wir große Schwierigkeiten erleben werden, sondern mit wem wir sie erleben werden. Mit wem? Und in dieser Situation, wie die Jünger gleich erleben werden, ging es zuallererst darum, dass sie eine Lektion bekommen darüber, wer Jesus ist, mit wem sie es mit Jesus zu tun haben. Sie geraten in Panik und Jesus reagiert in Vers 24. Er stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers und sie legten sich und es trat Stille ein. Und wir sehen hier, Jesus regelt die Situation nicht nur irgendwie, sondern konkret lesen wir, er bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers. Also, wir sehen, wie Jesus hier eine gebietende Autorität ausübt. Die Naturgewalt steht unter seiner Macht, steht unter seinem Befehl. Denken vielleicht zurück an die Geschichte der Schöpfung, wo Gott wie alle Dinge ins Leben ruft mit seinem Wort. Und mit seinem Wort kommandiert er sie auch. Und so sehen wir Jesus hier mit seinem Wort, bringt er alle Dinge unter seine Macht. Sie stehen unter seiner Macht. Er manipuliert also nicht nur, sondern er beherrscht sie. Und dann schauen wir auf den Rest der Bibel und schauen uns alle möglichen Szenarien an, wo es Wasser gibt und Meer und Bedrohung. Das Wasser ist in der israelitischen Vorstellungswelt nicht gerade Urlaubsparadies, sondern steht prinzipiell für Bedrohung. Und wer beherrscht das Meer? Wer beherrscht die Wellen im Alten Testament? Gott allein. Jahwe, der Gott Israels. Zum Beispiel in Psalm 89 lesen wir, du beherrschst das Meerestoben, erheben sich seine Wogen, du stillst sie. Wir müssen immer wieder diese Bilder im Hinterkopf behalten, wenn wir auf das Leben Jesu schauen. Denn was will der Autor, was will Lukas uns hier sagen? Über Jesu Identität. Das Neue Testament offenbart sehr viel über Jesus als Gott, nicht indem es
konkrete, abstrakte Aussagen trifft, sondern indem wir sehen, wie Jesus das tut, was nur Gott tut. Jesus wird das zugeschrieben, was nur Gott zugeschrieben wird. Jesus ist wahrer Mensch, er wird müde und schläft, aber eindeutig ist es hier, Jesus ist zugleich wahrer Gott, der als Gott handelt. Und wenn das der wahre Jesus ist, der vor 2000 Jahren gelebt hat auf unserem Planeten, in Fleisch und Blut als wirklicher Mensch offenbart wurde, ist es dann nicht das Allergrößte, mit Jesus im Boot zu sitzen? Es ist faszinierend, wir sehen das immer wieder in den Evangelien, wenn Jesus große Wunder vollbringt, wenn er seine Macht demonstriert, führt es zu Furcht und Entsetzen. Und für die, die es im Glauben verstehen, zugleich in diesem erschreckenden Moment zu großer Zuversicht, zum Entsetzen und zur Zuversicht. Es gibt keine größere Macht, der du ausgeliefert sein könntest, als Jesus. Lass das mal sagen. Es gibt keine größere Macht, der du ausgeliefert sein könntest, als Jesus. Und das bedeutet, wenn Jesus für dich ist, dann ist es gute Botschaft. Und deswegen hängt alles davon ab, dass wir wissen können, dass derselbe, der uneingeschränkt mächtig ist, der ist, der mit seiner Macht für uns ist und nicht gegen uns. Das ist das Gute am Evangelium. Derjenige, der die größte Macht hat, hat auch die größte Barmherzigkeit. Und das sehen wir nicht nur irgendwo, sondern wir sehen es in diesem Menschen, in Jesus. Wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann denk daran, wer es ist, der dich einlädt. Wer es ist, der dich einlädt. Es ist Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und auf die große Stille, die wir dann sehen, die einkehrt, lässt der Herr dann diese Frage folgen. Wo ist euer Glaube? Ich bin da, Jesus ist da, meine Macht ist präsent, aber wo ist euer Glaube? Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch immer nicht verstanden, wer ich bin? Wir sehen, die Jünger sind sehr langsam, ihr Verständnis von Jesus wirklich zu entwickeln und ausreifen zu lassen. Gottes Wort bezeugt, wer Jesus ist, aber die Frage ist immer, vertrauen wir ihm? Vertrauen wir ihm? Wenn dein Vertrauen schwankt, lieber Christ, dann ist es gut, wie der Psalmist im Psalm 42 das macht, diese Frage an dich selbst zu richten. Dort sagt der Psalmist, spricht zu seiner eigenen Seele, was bist du so aufgelöst, meine Seele, was stöhnst du in mir? Und dann erinnert er sich daran, wen er in Gott hat, und das müssen wir auch tun. Die besten, große Anführungszeichen, die besten Schwierigkeiten in unserem Leben sind die, die uns Jesu göttliche Macht zeigen. Glaubst du ihm? Das ist unser erster Punkt. Wenn Ohnmacht uns erdrückt, zeigt Jesus seine göttliche Herrschaft. Blick doch mit mir auf diese zweite Wahrheit. Wenn menschliche Hilfe scheitert, kann Jesu Gnade Leben erneuern. Also Jesus und seine Jünger gelangen auf die andere Seite des Sees, und wir haben sie mit einer heidnischen Landschaft zu tun. Gegenüber von Galiläa, wo Jesus normalerweise Zeit verbringt, unter hauptsächlich Juden, kommt er jetzt in diese heidnische Landschaft. Und wenn ihr die verschiedenen Berichte aus den Evangelien lest, werdet ihr vielleicht sehen, der Begriff für diese Landschaft ist unter verschiedenen Namen in der Bibel zu finden. Und es ist sehr heiß debattiert und kontrovers diskutiert, was genau es für eine Stadt ist, um die es sich handelt. Aber wie genau es auch sein mag, es gibt eine gute Option, dass es der moderne Ort namens Kursi ist, der hier genannt ist. Aber nur falls ihr in diese Diskrepanzen rennt in eurem Bibellesen, dann wisst, dass es eine komplexe, es hängt mit der Überlieferung des Textes des Neuen Testaments zusammen, was genau für eine Landschaft hier gemeint ist. Aber es ist auf jeden Fall dieser heidnische Bezirk gegenüber von Galiläa. Und diese Erzählung, die wir dann hier finden, hat eine düstere, wir können es nur düster nennen, mal ganz ehrlich, eine düstere Ausgangsposition. Wir begegnen hier einem Mann, der unter völliger Vereinnahmung durch Dämonen steht. Er ist so von ihnen getrieben, dass es scheint, als sei er mit ihnen identifiziert. Habt ihr das gemerkt? Der Mann ist eigentlich so vereinnahmt von diesen satanischen Mächten, dass er mit ihnen identifiziert ist. Einerseits lesen wir in Vers 27, ein Mann kommt zu Jesus. Aber sobald er dann zu reden beginnt, ist es nicht er, der redet, sondern der Dämon in ihm, der sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Und dann auf Jesu Frage nach seinem Namen in Vers 30 kommt die Antwort, Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Legion war eine römische Armee von etwa 6000 Mann. Also es sind viele Dämonen, die in ihn gefahren waren. Und sie machten letztlich was mit seiner Identität. Wir sehen diesen Menschen gar nicht mehr wirklich an als der Mensch, der er ist, sondern die Dämonen haben ihn so vereinnahmt. Der Mann hält sich in Grabstätten auf, er wohnt nicht mehr in seinem Haus, er trägt keine gewöhnliche Kleidung mehr. Und ich glaube, wir können sagen, er ist zu einem gewissen Grad entmenschlicht. Entmenschlicht. Er hat außergewöhnlich große Kraft und das Ganze macht das nur schlimmer, denn er kann nicht unter Kontrolle gebracht werden, Vers 29. Und in Markus 5, Vers 5 lesen wir außerdem, dass er sich selbst mit Steinen zerschlug. Und ich denke, die ganze Szene, der wir hier begegnen, ist ein Beispiel dafür, wofür Satan, also der Teufel, und seine Diener stehen. Es ist alles, was Gottes guter Schöpfungsabsicht widerspricht. Alles, was Gottes guter Schöpfungsabsicht widerspricht. Wir sehen, dass hier in der erdrückenden Gegenwart des Todes, der Tod schwirrt hier überall mit rum. Wir sind in Grabstätten und haben diese krankhafte Begeisterung irgendwie für den Tod in diesen Dämonen. Und dann sehen wir es selbst zerstören. Ich glaube, es ist nicht von ungefähr, was Paulus in Epheser 4, Vers 22 so nebenbei, man kann es leicht überlesen, dann sagt Paulus etwas über die Auswirkung der Sünde. Er redet hier über den alten Menschen, also der Mensch, der unter der Sünde steht. Und er sagt, dieser alte Mensch richtet sich selbst durch betrügerische Begierden zugrunde. Selbstzerstörung. Selbstzerstörung. Satan und die Sünde, die Satan verleitet, ist zutiefst antimenschlich. Antimenschlich und entmenschlichend. Und wir sehen an diesem Mann auch, wie unbegrenzt der Einfluss dieser Dämonen ist. Er ist außerhalb der Reichweite von menschlichen Ressourcen. Der Mann lebt auf Distanz zu Menschen. Und ich würde sagen, so hart es klingt, willkommen in der Realität. In unserer gesellschaftlichen Empfindung, wie wir alle wissen, in der Welt, in der wir leben, muten Dämonen wie alte Relikte an. Etwas aus der Vergangenheit. Geisterglaube, den wir überwunden haben. Bis wir dann ernsthaft mal, geleitet von dem, was Gottes Wort sagt, unsere Augen gegenüber der Welt öffnen und sie betrachten und dann merken, wie die Finsternis, die das Leben von Menschen beeinflussen kann, manchmal kein Ende nimmt. Satan und die Sünde sind Zerstörer. Wenn wir vielleicht nicht andere zerstören, dann zerstören wir uns selbst. Und das Erschreckende ist, und man ist immer versucht zu sagen, vor allem heute, aber sicherlich zu allen Zeiten, das Erschreckende daran ist, manchmal geschieht es in einer Form, die sich wie Vergnügen anfühlt. Sprüche 14, Vers 12, da lesen wir, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, der sich gut anfühlt, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Wie realistisch. Und kein Bildungsgrad, wir haben hier sehr viel Bildung in diesem Raum, kein Bildungsgrad, kein behütetes Aufwachsen und keine Sicherheit durch Wohlstand schirmen uns ab von dieser Wirklichkeit. Dass Satan wirklich aktiv ist und dass er Menschen zerstören will und es auch tut. Bis schließlich Jesus aufkreuzt. Und wir haben das schon mal beobachtet, wenn Jesus aufkreuzt und Dämonen präsent sind, wer weiß gleich, mit wem er es zu tun hat, es sind die Dämonen. Sie bitten ihn, dass er sie nicht quälen soll, im Vers 28. Also sie wissen gleich, wer das entscheidende Sagen hat und bitten Jesus, er solle sie nicht, schaut es mal an, in den Abgrund hinunterfahren lassen. Und dieser Abgrund, wo wir anderen Stellen im Neuen Testament lesen, es ist der Ort, an dem Dämonen zum Endgericht gebunden werden. Also sie sagen zu Jesus, mach noch kein Ende mit uns. Das heißt, sie wissen, in Jesus ist ihr Richter präsent. Und hier kommt es. Furchteinflößender als Satan ist nur Jesus. Furchteinflößender als Satan ist nur Jesus. In vielen Filmen, wir wissen das alle, gibt es den Effekt, dass der Böse grausam ist und alle Macht zu haben scheint. Denkt vor allem vielleicht an Fantasy-Filme und andere Bezüge. Und dieses Böse ist angstmachend und niemand hat ihm wirklich was entgegenzusetzen. Bis schließlich der Held auftritt. Und dann ansagt, wer wirklich das Sagen hat. Ich muss an Narnia denken und viele andere Filme, die uns in den Sinn kommen. Der Held tritt auf und sagt, ich habe hier wirklich das Sagen und er gewinnt das Ganze. Und das ist auch die Geschichte der Bibel. Wo keine menschliche Lösung zu finden war, tritt Jesus auf und treibt diese Dämonen aus dem Mann hinaus. Und wir sehen hier, dass ihre Todesbesessenheit endgültig deutlich wird, wo sie in diese Herde von Schweinen fahren und sie zunichte machen. Die Dämonen aber, Vers 33, fuhren von den Menschen aus und fuhren in die Schweine und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und ertrank. Es ist so passend, dass es in Vers 36 heißt, je nachdem wie eure Bibelübersetzung das wiedergeben, dass der Mann gerettet wurde. Manchmal heißt es vielleicht geheilt, aber das Wort, das hier verwendet wird, ist gerettet. Der Mann wurde gerettet. Wie passend. Und die Frage am Ende ist die, kann Jesus auch die tiefste Finsternis, wo keine menschliche Ressource tief hineingreifen kann, kann Jesus auch diese Finsternis überwinden? Und die Antwort ist ja. Kann Jesus Menschen wirklich aus der Zerstörung durch Mächte, die zu groß sind für uns, durch Satan und letztlich den Tod und der Sünde befreien? Absolut. Absolut. Jesus gibt dem Mann seine Menschlichkeit zurück. Denk mal darüber nach. Er gibt ihm seine Menschlichkeit zurück, die er als Ebenbildnisträger, als Gottesgeschöpf verloren hatte unter dem Einfluss dieses Dämonen. Jesus macht ihn wieder zu einem wirklichen Menschen. Er rettet ihn aus der Macht der Finsternis. Und für uns, die wir in Jesus Erlösung gefunden haben, wir wissen, Jesus wurde Mensch für uns. Und als Mensch wurde Jesus in diese Welt geboren und er ist nicht immun geblieben gegenüber all den Dingen, denen wir uns ausgesetzt fühlen. Er ist nicht immun geblieben, sondern er hat sich dem Satan voll und ganz ausgesetzt. Er nahm den Tod auf sich, um uns sein Leben zu geben. Also egal, wo du heute Morgen stehst, wenn du dir diese Geschichte anschaust, oder wo du einmal in deinem Leben noch stehen wirst, Gott ist in Jesus Mensch geworden. Und wenn du dich ihm aussetzt, dann scheut sich Jesus nicht, in diese Finsternis, egal wie tief sie ist, hineinzukommen. Wenn menschliche Hilfe scheitert, kann Jesu Gnade, Leben erneuern. Das ist die zweite Wahrheit. Und jetzt drittens und letztens. Wenn Jesus dich erneuert, sehen wir bei diesem Mann, weist er dir einen Platz zu. Er weist dir einen Platz zu. Zu welchen Reaktionen führt diese Dämonenaustreibung? Wenn wir die Dorfbewohner mal anschauen, müssen wir sagen, tragischerweise nicht sehr viel. Hier eine kleine Lektion für die Verkündigung des Evangeliums. Was haben diese Dorfbewohner für eine Gelegenheit verpasst, müssen wir doch sagen, oder? Was haben sie hier bezeugen dürfen? Aber sie gehen auf Abstand. Sie sehen den Mann bei Sinnen und fürchten sich in Vers 35 und sie bitten Jesus sogar zu gehen. Vielleicht fürchten sie sich vor den wirtschaftlichen Nachteilen wegen der Schweine. Das ist eine Option, aber ich tendiere irgendwie eher zu einer anderen Option. Vielleicht fürchten sie sich vor Jesus, weil sie in ihm einer größeren Macht ausgesetzt sind, als den Dämonen, die den Mann unter Kontrolle haben.
Denkt vielleicht auch nochmal zurück an das Boot. Die Jünger waren mit Jesus im Boot, waren den Wellen und dem Sturm hilflos ausgesetzt und Jesus stillt den Sturm und hört die Furcht der Jünger auf. Ja, vor dem Sturm, aber wer ist auf einmal hier mit uns im Boot? Ihre Furcht wird sozusagen ja, kalibriert. Sie wird neu ausgerichtet auf das, was es wirklich zu fürchten gilt. Aber nicht als etwas Despotisches, sondern als etwas, was zutiefst gut ist. Aber dieser Chance entrauben sich diese Dorfbewohner. Wenn Jesus bliebe, würden sie vielleicht mutmaßen, würde er alles verändern. Dazu sind sie nicht bereit. Sich Jesus auszusetzen bedeutet, es mit allen Konsequenzen zu tun. Es ist tragisch, dass sie das verpassen. Denn schlimmer als die Anwesenheit von Dämonen ist die Abwesenheit Jesu. Schlimmer als die Anwesenheit von Dämonen ist die Abwesenheit Jesus. Aber ganz anders sieht es bei dem Mann aus. Er will eben gerade bei diesem Jesus bleiben. Das sehen wir hier bei ihm. Er bittet ihn, kann ich bei dir bleiben? Ich will auch zu deinen Jüngern mit dazu. Ich will auch mit dir durch die Lande ziehen. Schau ja, Jesu Wunder war für ihn kein blanker Freischein, um die Möglichkeit jetzt wieder zurück zum Alten zu gehen, sondern es war ein Eingang in ein neues Leben. Er sagte sich, ich muss diesem Jesus nahe sein, der mein Leben so radikal erneuert hat. Aber Jesus hat einen anderen Plan für ihn. Interessant, oder? Er schickt ihn dahin, wo er zuvor gelebt hat, in sein Haus, in die ganz normalen Umstände seines familiären Lebens vielleicht, wenn er Familie hatte. Dort soll er Gottes Taten an ihm verkündigen. Lieber Bruder, liebe Schwester, siehst du dein Leben, das Jesus erlöst hat, als ein Loblied auf die großen Werke Gottes für dich? Der Ort, wo Gott dich hingestellt hat, all die Umstände, in denen du bist, die Menschen, die dort sind, die Situation, es ist sein Bestimmungsort für dich. Dort bist du Zeugnis dafür, was Gott gemacht hat. Es beginnt im eigenen Haus. Hier eine Anwendung für Familien unter uns und vor allem Väter unter uns. Verkündigt ihr die großen Taten Gottes in euren Familien. Und von der Familie geht es in das ganze Dorf. Sehr wahrscheinlich war der Mann ja ein Heide und wir sind hier im heidnischen Territorium. Und das bedeutet, damit ging das Evangelium in eine neue Phase. Jesus war jetzt auch bekannt dort, auf der anderen Seite des See Genezareth. Jesu Reich kennt keine Grenzen. Weder nationale Grenzen, noch die Grenzen unserer menschlichen Möglichkeiten, noch die Grenzen unserer eigenen Möglichkeiten. An diesem Mann hat Jesus demonstriert, dass er aus tiefsten Tiefen erlösen kann, dass sich seine Macht in die dunkelsten Ecken der unsichtbaren Welt erstreckt und dass er, wo er uns wiederherstellt, uns auch einen Platz zuweist, wo wir ihm dienen können. Heute, morgen, jetzt gleich wollen wir Jesus an seinem Tisch neu empfangen, im Abendmahl. Und denkt daran, das Abendmahl ist auch ein Ruf zum Dienst, denn es stärkt uns, von hier zu gehen und diesen größten Schatz dahin zu nehmen, wo Gott uns hingestellt hat. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für jedes Wort, was wir in deinem guten Wort finden und beten, dass es in die tiefsten Finsternisse unseres Lebens hineinreicht, um uns dein Licht zu geben, dass Jesus und Jesus allein, der gesiegt hat und der ewig siegen wird, dass auch er der Triumph für unser Leben ist. Herr, wir beten, mach dieses Wort wirksam zu deiner Ehre und zu unserem Heil in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.